Mikrofon ist jetzt Felicia Herrschaft und heute in der Universalsendung führe ich ein Gespräch mit Elli Lindner und jetzt am Anfang werden wir erstmal einen Ausschnitt hören aus einem Gespräch mit Christine Peters an sich über ihre Arbeit. Darauf werden wir dann zum Schluss auch nochmal eingehen nach dem Gespräch mit Elli Lindner. Elli Lindner hat über lange Zeit im TAT gearbeitet und das thematisiere ich jetzt zuerst mit Christine Peters. In dem Gespräch mit Elli Lindner wurde eigentlich deutlich, wie wichtig es war, eine Person zu haben, die eben dann am Eschersheimer Turm noch vor Ort ist und die Leute kennt und sozusagen auch darauf achtet und darauf reagiert, wenn sie sozusagen merkt, da sind noch Plätze frei, dann schafft man eben auch noch die Leute rein, die Studenten und so weiter, ja, die dann für die Schauspieler auf der Bühne sozusagen dann eigentlich da sind. Also eine Person, die auch, wie wichtig ist sogar die, in der, wenn es eine Art Hierarchie gibt, wie wichtig sogar die unterste Stelle dann sein kann, um eigentlich einen Zusammenhang oder auch eine Gemeinsamkeit herzustellen, ja, eigentlich zwischen dem Publikum und dann dem Theaterleuten. Also im Bockenheimer Depot war das natürlich dann auch eine Schwierigkeit, dass selbst diese Kommunikation, also auch durch die Umorganisation, das jetzt ist eigentlich durch die Einführung dann des Computers, der Computersysteme, Kassensysteme, der natürlich auch die Kasse selbst neu organisiert wurde und nicht mehr per Zettelkasten sozusagen. Also das ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied.
Ja, wobei am Zettelkasten und an dem Computer hängt es nicht. Also das ist eher dann das Einschwören von jedem Einzelnen, der da arbeitet und dessen Platz genauso wichtig ist wie in der Hierarchie quasi ganz oben. Ja. Also dieses auch verständlich machen, dass alle an einem Strang ziehen.
Ja.
Und dass jeder in seiner Position wichtig ist.
Ja, und Eddie Lindner, die dann auch angefangen hat, also oder auch schon während der Arbeit für das Schauspiel in die Oper, also sich alle Stücke anzuschauen, um zu wissen, was verkauft sie da eigentlich? Jemand, der anonym an der Vorverkaufsstelle sitzt, weiß natürlich nicht, was er da gerade verkauft, wenn er die Stücke gar nicht kennt. Und so schafft man natürlich auch das Publikum ins Theater, wenn man die Leute an der Kasse für das auch begeistern kann.
Aber da hatte sie natürlich auch, ich meine, Ellie ist wirklich die beste Kassenfrau der Welt. Das muss man wirklich sagen, weil sie war fantastisch. Aber sie hat auch einen Entscheidungsspielraum gehabt. Das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man ihr, dass man sie gebrieft hat, aber sie ihr da auch die Möglichkeit gegeben hat, Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und das hat sie sehr unorthodox gemacht und mit sehr viel Engagement für jeden letzten Platz in diesem Theater. Und hat einem nie das Gefühl gegeben, weiß das noch, als ich studiert habe und bei ausverkauften Vorstellungen, ich bin immer reingekommen über Ellie.
Ja.
Weil sie einem immer das Gefühl gegeben hat, ernst genommen zu werden und dass ein Student, der die Hälfte zahlt, genauso wichtig ist wie ein VIP, der gar nichts zahlt oder jemand, der den vollen Preis zahlt. Und dass sie das immer irgendwie möglich gemacht hat. Wir kriegen dich schon rein. Pass auf, komm morgen wieder, ich guck mal und so, das kriegst du schon, kriegen wir schon hin. Ich habe das nie erlebt, dass Ellie irgendwann gesagt hat, hat nicht mehr geklappt.
Yeah.
Dass da so eine gewisse, eine Kampfbereitschaft war, das irgendwie hinzukriegen.
Ja. Yeah.
Und das war natürlich im alten Tat sowieso der Esprit im Haus.
Ja. Yeah.
Und das ist natürlich, wenn du, wie gesagt, wenn du die Mitarbeiter zu ausführenden Dienstleistern machst, die dann irgendwann nur noch mit den Schultern zucken und sagen, tut mir leid, ich kann nichts machen.
Ja.
Dann, da steckt sozusagen der Teufel im Detail.
Ja. Klar, das muss man natürlich dann auch irgendwie da beachten. Also in dem, wie dann solch ein öffentlicher Raum funktionieren kann, wenn nicht klar ist, was man da eigentlich verkauft.
My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown.
Hallo?
Ja.
Ha! Hallo Ellie Lindner.
Ja.
Ja, jetzt bin ich ja wirklich gespannt, also was Sie dazu sagen. Also Christine Peters ist immer noch begeistert von ihrer Arbeit im TAT und ich denke nicht nur Christine Peters, sondern auch viele andere hier in der Stadt.
Eigentlich hatte sich das schon beim Publikum rumgesprochen, dass ich immer gern ein volles Haus hatte.
Ja.
Ja.
Ah ja, und deshalb sind dann immer so viele gekommen, oder?
Ja, es gab auch immer Mittel und Wege, dass der eine oder andere immer noch ein Plätzchen gefunden hat.
Ja.
Das war schon toll. Fand ich auch immer toll.
Und was ich tatsächlich auch in dem Gespräch mit Ihnen, das ich aufgenommen habe, sehr spannend fand, Sie sind, und das genau, das habe ich nämlich nicht mehr aufgenommen, und das müssen Sie noch mal erzählen, Sie sind seit, ich glaube, 92 sind Sie aus dem TAT ausgestiegen.
Ja, seit 91 im August bin ich in Rente gegangen.
Ja. Ja, und seitdem haben Sie sich alle Opernhäuser der Welt angeschaut.
Ja, so ziemlich.
Wo waren Sie denn überall jetzt schon?
Ja, ich war schon einige Male in Verona.
Ja.
Ich war in London. Ich war in Edinburgh.
Ja.
Ich war in der Met.
Ja.
Tja, ja, was soll ich noch sagen?
Und
war schon.
Und wie haben Sie da immer Karten bekommen? Ist es spannend für Sie gewesen zu sehen, wie man in anderen Häusern Karten sich ergattert?
Nein, ich war eine Woche in London und ich bin dann abends tagsüber spazieren gegangen und habe geguckt, ach, wo kann ich denn noch hingehen? Dann gab es in der Albert Hall noch ein Platz für mich. Na, also, dann am nächsten Tag bin ich in die Oper gegangen. Ne? Es gab dann immer noch so ein schönes Plätzchen für mich. Und mit der Met Das haben wir alles, das habe ich telefonisch geregelt. Ich hatte Freunde und in Amerika und dann habe ich gesagt, ich muss da unbedingt hin. Und na, das ging dann auch.
Ja.
Ja.
Und in Dublin, wie war das? Da kriegt man ja immer irgendwelche...
In Dublin bin ich immer 3 Wochen lang, solange ich durch Irland gefahren bin, in der Mittagszeit habe ich mir ein Ticket für irgendeine Theatervorstellung gekauft und dann bekam man immer was zu trinken und ein Sandwich.
Ja, und ist das immer noch so? Also lohnt es sich immer noch?
Ja, ich hoffe. Ich hoffe.
Ja.
Ja, nee, das ist, war schon toll, ne?
Ja. Und wie ist es da jetzt? Also Sie haben dann auch während der Arbeit für die Oper und das Schauspiel sicher
das
die
war noch in der Zeit, als ich bei den städtischen Bühnen war.
Genau. Wie ist es?
Ich kam ja von den städtischen Bühnen nach zum TAT hin.
Genau.
Und ja, ich hatte keine Ahnung, ich hatte die Oper überhaupt noch nicht von innen gesehen. Und ja, ich hatte großen Nachholbedarf. Ich bin dann immer, wenn ich jeden Abend 5-6 Wochen lang, jeden Abend in die Oper gegangen, um überhaupt zu wissen, was ich dort verkaufe.
Ja.
Ja, und dann kam ich dann auch mit den Leuten halt, die es gemacht haben, mit den Regisseuren und so weiter, kam man dann auch mit den Leuten auch vom Orchester und so. Dann erfährt man ja vieles, wenn man viel fragt.
Ja. Und worum ging es da genau, wenn man eigentlich Karten verkauft? Warum ist es wichtig, sich auch die Vorstellung anzusehen?
Ganz wichtig, damit man weiß, damit man sich ein Bild macht. Es kommen Fragen, wenn das Publikum ankommt und sagt, wer hat es gemacht? Dann muss ich eben sagen, Neuenfels hat es gemacht oder der hat es gemacht, der Regisseur, ja? Oder es war ein ganz junger Mann oder eine junge Frau, Elke Lang zum Beispiel, hat tolle Sachen gemacht im TAT. Ja?
Ja.
Und das musste man einfach wissen, ja. Und dann habe ich das erzählt und ich habe begeistert davon erzählt. Und es hatte zur Folge, dass Leute, die sich manchmal nur gekommen sind und sich mal erkundigen wollen, 3-4 Vorstellungen gekauft haben. Und das ist schon eine Überzeugung von einem Kassierer.
Ja.
Um das den Leuten schmackhaft zu machen. Und die sind dann wieder gekommen und haben gesagt, sie hatten recht, das war toll. Und ja, das war okay, ne? Und die kamen immer wieder.
Ja.
Das war halt schön.
Ja.
Ja.
Und zum Teil, aber das sich das wirklich über anzuschauen und ist denn dann wirklich diese Opernbegeisterung durch die Arbeit bei Ihnen auch?
Ja. Ja, ich habe die Oper erst durch die Arbeit kennengelernt und lieben gelernt. Und meine erste Vorstellung, die ich gesehen habe, das war die Zauberflöte und das war also gar nicht so entzückend. Und ich dachte, oh nein, dafür geben die Leute so eine Menge Geld aus, ja?
Ja.
Und dann habe ich sie eben in der Zwischenzeit mindestens 10-mal gesehen und sie gefällt mir immer besser.
Ja.
Ja.
Ja. Nicht schlecht. Also, und wie ist es dazu gekommen, dass Sie bei den städtischen Bühnen angefangen haben?
Der Dr. Vitali, der hatte mal eine Gruppe eingeladen aus Italien und das Theater am Turm war etwas zu klein.
Ja.
Und er ist gekommen und hat das Schauspiel gemietet. Und er kam dann an einem Abend und ich habe gesagt, ach, ich habe keine Lust, mir gefällt es nicht mehr, ich möchte mich verändern, aber ich bin ja schon zu alt, mich nimmt ja keiner mehr.
Ja.
Und daraufhin hat der Herr Vitali mal angerufen und ja, ich bin dann hingegangen und bin mit einem neuen Vertrag nach Hause.
Ja, und da, das war von den städtischen Bühnen dann der Wechsel zum TAT.
Das war der Wechsel zum TAT. Und was ich eigentlich nie bereut habe. Das war toll, ja.
Das heißt,
bei den städtischen Bühnen hatten wir ja schon Computer und es war, als man sich dann eingearbeitet hatte, war das eigentlich leichter halt und einfacher und der Computer hat alles ausgerechnet und so weiter. Das war halt einfacher. Und dann, als ich dann ans Stadt gekommen bin, dann haben wir die Karten, bei jeder Vorstellung gab es eine andere Platzzahl, dann haben wir das alles von Hand gemacht. Man musste viel mehr arbeiten, aber es hat mir Freude gemacht, ja.
Ja.
Und es war eigentlich auch sehr, sehr schön, da zu arbeiten. Und das war eine schöne Gemeinschaft zwischen allen, egal ob sie ganz oben waren oder ganz unten. Das war super.
Ja.
Fand ich schon toll.
Ja.
Hab's auch gern gemacht.
Ja, ja. Ja, so, dass man sie da wirklich nachhaltig in Erinnerung behalten hat. Also auf jeden Fall im Tat dann, worum ging es dann im Tat? Also wenn man da die Karten hatte, das war es dann schwierig, sich auf diese neue Sparte in dem Sinne, also auf dieses Programm dort einzustellen? Also
nein.
Nach der Oper ist es ja schon noch was anderes.
Nein, überhaupt gar nicht. Ich war ja bei den städtischen Bühnen auch hauptsächlich mit dem Schauspiel. Habe ich ja gearbeitet. Ne? Ich war an der Schauspielkasse. Ne?
Ja.
Und dann ist es mir überhaupt gar nicht schlimm, das ist war überhaupt nicht schlimm, mich dann auch also mit den Schauspielern, viele kannte ich ja schon.
Ja.
Und die haben, das war also, und es gab dann neue Regisseure, ganz junge Leute, die zum Beispiel auch in der Daimlerstraße auf einer Probebühne super tolle Sachen gemacht haben, ja. Nee, das war überhaupt gar kein Problem, sich dort einzufinden. Nee, das war schön.
Ja. Und als Sie für die städtischen Bühnen, also für das Schauspiel gearbeitet hatten, hatten Sie ja auch Ihre, also ich glaube, also 5 Kinder großzuziehen, die ja alle noch
als, ich da auch.
In dem Sinne als alleinerziehende Mutter.
Ja.
Wie haben Sie das hinbekommen?
Also der Herr Schwab hat mich eingestellt.
Ja.
Und er hat gesagt, okay, ich kann am 1. April anfangen.
Ja.
Und als ich schon fast am Gehen war, dann sagt er, Moment, eine Frage habe ich aber noch. Aber Sie müssen mir ganz ehrlich antworten. Wie wollen Sie das eigentlich machen mit diesen 5 unmündigen Kindern zu Hause und hier einen Fulltime-Shop übernehmen?
Ja.
Da habe ich gedacht, wenn ich einmal am Tag, wenn ich die Möglichkeit habe, zu Hause anzurufen, dann fehle ich nie. Wegen meinen Kindern.
Wow.
Und dann durfte ich einmal am Tag zu Hause anrufen. Wovon ich eigentlich nur im allerhöchsten Notfall einmal Gebrauch gemacht habe. Eigentlich lief das gut.
Ja.
Ja.
Also der Älteste hat dann immer geguckt, was die...
Nee, das war schon okay.
Die Jüngsten so machen.
Ja, aber sind wir dann auch sehr entgegengekommen und außerdem wollte ich ihn auch gar nicht enttäuschen und ich habe mir gedacht, okay, ich muss Geld verdienen.
Ja.
Und er hat mich eingestellt und ich habe gedacht, nach 3-4 Wochen muss er denken, er hätte keine bessere kriegen können als mich. Und so habe ich das auch gesehen.
Ja.
Ja.
Ja, und dann Abonnements zu verkaufen, ist ja schon eigentlich
eine ziemliche... Ja, also die Leute müssen eine ganze Saison auf diesem Platz sitzen.
Das macht man dort an der Kasse ja. Also
nein, es gab ein extra Abonnementbüro.
Ja.
Und da hatten wir immer auch Schalterstunden ab von 9 bis 13 Uhr.
Ja.
Und die Leute kamen zum Beispiel bei, wenn die Saison zu Ende war, wollten ein anderes Abo oder einen anderen Tag oder einen anderen Platz. Oder das war schon sehr vielfältig. Ne? Und ja gut, das erforderte einfach, dass man sich die Oper anguckt, dass man sämtliche Plätze in der Oper mal durchsitzt,
ja.
Ob man da gut hört oder hier oder dort oder wo auch immer. Ne? Dann egal, was auch für welche Fragen, egal welche Kram, die musste man eben beantworten.
Ja.
Und das hat mir zum Ziel gesetzt. Das fand ich gut.
Ja.
Ja. Weil die Leute sollten auch zufrieden sein und immer wiederkommen und gerne wiederkommen.
Ja.
Und das habe ich natürlich, dachte ich, das war mein oberstes Ziel. Die Leute immer wiederkommen.
Ja. Und Ihre Kinder, wollten die dann auch ab und zu irgendwie mal?
Ja, mein Jüngerer, der hat eine Friseurlehre gemacht und die Frau von dem Chef, das war eine ganz tolle Oberngängerin.
Ja.
Und sie hatte auch ein Abonnement. Und immer, wenn der Chef verhindert war, ist mein Junior mit seiner Chefin in die Ober gegangen.
Ja.
Was einer meiner Enkel, also ist auch ein sehr großer Oberngänger.
Ja.
Der kennt fast alle. Und vielleicht habe ich ihn ein bisschen angesteckt.
Ja.
Ja, das war schon schön.
Ja, fast alle Ihre Kinder haben auch das Abitur gemacht.
Ja.
Und studieren.
Ja.
Oder sind schon fertig mit dem Studium.
Ja, doch. Sind alle in Arbeit und Brot, sind tüchtig und ordentlich geworden, trotzdem ich den ganzen Tag gearbeitet habe.
Ja, und in dem Interview im TAT hatte ich das Gefühl, Sie haben noch nicht nur diesen Job gemacht, Sie haben noch einen anderen Job gemacht. Kann das sein, dass Sie irgendwo noch gearbeitet haben und dann irgendwie morgens dann erst nach Hause gekommen sind?
Ja, bevor ich zu der städtischen Bühne gekommen bin, das Geld hat ja nicht gereicht. Ich brauchte ja 5 Kinder, die haben ja also unheimlich viel Hunger gehabt und so weiter. In meinem vorhergehenden Shop bin ich dann also manchmal 8-9 Stunden im Büro gewesen, von 7:45 bis 4:15.
Ja.
Und dann bin ich Putze gegangen. Bin bis früh um 5, da hatte ich noch kein Auto.
Ja.
Dann bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren. Ja, um 7:45 war ich dann wieder im Büro. Das habe ich 3-4 Monate gemacht. Und immer wenn die Kinder, in Frankfurt gab es ja die Wanderwoche.
Ja.
Und ich wollte nicht, dass die Kinder zu Hause bleiben, sondern ich wollte, dass die Kinder dort auch mit und im Klassenverband bleiben. Ja, und dann musste ich halt immer dieses Geld extra verdienen. Das hatte ich ja nicht. Und je nach Alter, je älter sie geworden sind, die Fahrten auch immer etwas teurer geworden. So.
Ja.
Und außerdem brauchte ich dann 5-mal einen Rucksack und 5-mal Turnschuhe und 5-mal Badesache und
ja.
Und Jugendherbergsschlafsäcke und ach, es nahm überhaupt kein Ende.
Da kam der Job bei den städtischen Bühnen wahrscheinlich wie gerufen.
Ja.
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 Und wie sind Sie nach Frankfurt gekommen?
Ja, nach Frankfurt bin ich eigentlich gekommen. Der Vater meiner Kinder der war Tierpfleger im Zoo. Und er musste immer um 6 Uhr früh, er war in der Futterküche als Futterzubereiter und musste immer um 6 Uhr früh anfangen. Und ich hatte schon immer einen Hang zur Stadt und es kam mir das gerade recht. Und dann bin ich dann mit 4 von meinen 5 Kindern nach Frankfurt gegangen.
Ja.
Damit er dann ja nicht mehr so einen weiten Weg hat, kam ja aus dem Hintertaunus.
Ja.
Und dann war das immer ziemlich weit. Und er musste schon um 4 Uhr los.
Oh.
Und dann war das etwas bequemer.
Ja.
Und ich wollte auch gern in die Stadt.
Ja.
Ja.
Und Sie sind auch im Hintertaunus zur Welt gekommen?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Auf dem Bauernhof.
Ah ja.
Ja. Und ich habe auch richtig in der Landwirtschaft gelernt.
Ja.
Ja. Aber das macht nichts. Ist mir nachher sehr zugute gekommen.
Inwiefern?
Ich hatte viel Kraft getankt, immer in der frischen Luft und hatte sehr viel Kraft, das alles durchzustehen.
Ja.
Ja.
Das hört sich.
das hört sich so an, aber das ist im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, das ist schon okay.
Ja.
Wie das so ist.
Ja. Und in den und wie war es dann dann zum Beispiel, nachdem Vitali weggegangen ist und Tom Stromberg kam, wie war das mit Stromberg dann zusammenzuarbeiten im TAT?
Also ich kann mit Tom überhaupt, das war in Ordnung, ja, und wir haben ein gutes Verhältnis zu ihm gesagt. Oder wenn er irgendwo was in der Kasse wollte oder so,
ja,
habe ich ihm auch manchmal in die Schranke verwiesen. Ich sag, ich suche da nichts in deinem Büro und schmeiß dir alles durcheinander, also verschwinde hier. Das war okay.
Ja.
Nö, das war schon cool. Das war schon cool.
Und Vitali hat sich auch mal irgendwie eingemischt, oder?
Vitali wollte mir immer ein bisschen helfen, wenn Premiere oder irgendwas war.
Ja.
Na schön, dann habe ich gesagt, aber ich musste das ja immer abrechnen und mein Geld musste ja stimmen, das wusste ich nicht. Hat er das genommen? Hat er kein Geld genommen? Ja, ich musste das ja immer gerade dafür stehen, ja?
Ja, man musste immer direkt nach der Vorstellung abrechnen.
Genau.
Und ja.
Dann fehlte mir eine Mark. Ja, oder so. Dann musste ich die rumsuchen, ja? Ja, dann wusste ich das nicht.
Ja.
Dann hat er dann so rumgemacht. Aber ich dachte, wisst ihr was? Einer ist hier zu viel. Entweder sie oder ich. Und dann ist er gegangen.
Na, die Mark auch zurückgegeben.
Naja, gut, das ist ja nicht passiert. Aber ich meine, einer muss eine Mark bezahlen, einer 6,50 Mark, einer so oder so. Wusste ich, hat er das kassiert, hat er das nicht kassiert? Das weiß ich ja nicht. Und er war ja dann in der Vorstellung und anschließend gab es Premierenfeier oder so, weil da konnte ich ja nicht ankommen und kann sagen, haben Sie die Mark kassiert? Das wusste er ja dann auch sicher nicht mehr. Aber das war nicht so schlimm. Das war so schöne Anekdote. Immer ja. So halt erlebt.
Ja.
Ist schon toll.
Ja.
Ja.
Naja, ja, jetzt an den Kassen läuft es ja jetzt tatsächlich ganz anders. Also seit es diese ganzen Umstellungen gab.
Ja, das hat aber, das hat eigentlich wenig mit der Umstellung zu tun. Das ist im Großen und Ganzen sind das fast nicht so fest angestellte Leute und Interesse ist dann auch nicht so groß, ne? Um das genau zu wissen, was da gespielt wird, was auf der Bühne ist, wer da spielt oder und so weiter. Das kann man, wenn ich da irgendwo als Aushilf, ja, interessiert mich das wenig, oder?
Ja.
Das ist halt ein bisschen anders.
Ja.
So ist es. Aber das kann man nicht mehr zurückdrehen. Ich hätte es mir nicht erlaubt, ich wollte es eben wissen, wer welches Stück inszeniert hat, um was es ging und so weiter. Da habe ich alles dran gesetzt. Das war halt, naja, das war so.
Ja.
Tja.
Ja, und jetzt arbeiten Sie heute, ab 3 haben Sie selber eine Veranstaltung.
Um 3 Uhr, ja. Ich habe jetzt seit einigen, also ein paar Jahren, gibt es ja diesen VDK,
ja.
Das war ehemalige Kriegshinterbliebenen und so weiter und davon gibt es ja nicht mehr viele, nur noch ganz wenige Leute kümmern sich aber heute um Behinderte und Leute, die es halt die Fürsprache brauchen.
Ja.
Da haben wir hier in unserem Stadtteil so 170, 180 Mitglieder und da habe ich die Kasse übernommen.
Naja, das passt ja.
Passt, ja. Und aber heute zum Beispiel kommt jemand, der einen Vortrag hält.
Ja, über
und
was?
Und dann muss ich natürlich mal hingehen. Ich muss ja auch, es gibt einen Kaffee und ein bisschen Kuchen. Und dann muss ich ja auch das auszahlen und so weiter und so fort.
Ah ja, die kriegen dann von Ihnen Geld?
Nein, die kriegen die Leute, die Anwesenden.
Ja.
Dann mache ich eine Anwesenheitsliste, ja.
Ja.
Und alle kriegen Kaffee, so viel sie wollen.
Ja.
Und ein Stückchen Kuchen. Das übernimmt der Verein.
Ja.
Und dann ist es immer ganz gut und dann muss ich dann eben hin. Und der Mensch, der da kommt und gerade mal einen Vortrag hält, damit man nicht jedem die Tür aufmacht und damit sie sich nicht überfallen lasse und so weiter. Und ja, der muss ja auch so ein bisschen Geld kriegen und naja, das mache ich dann halt, ne? Da muss ich dringend hin.
Ah ja, Sie müssen da hin, das ist nicht bei Ihnen zu Hause.
Nein. Wir haben einen Saal gemietet und da treffen wir uns. Die Leute kommen dann dahin.
Ja.
Und für viele ältere Leute ist es eigentlich sehr schön. Dann spricht mal jemand mit ihnen und sie freuen sich halt immer, wenn so eine Veranstaltung ist und kommen auch immer ganz zahlreich. Nun mache ich das halt.
Ja. Ja, Sie sind ja auch schon über 70, oder?
Ja, ich bin auch schon ein bisschen alt, Frau.
Wie alt sind Sie nochmal genau?
Also, noch bin ich 72.
Okay.
Aber dies Jahr noch hoffe ich, das 73. zu erreichen.
Ja.
Mal sehen.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn Sie jetzt schon mal da sich auf den Weg machen.
Ich mich so langsam auf den Weg mache, ja.
Genau, und dann spiele ich jetzt hier noch einen Teil des Interviews mit Christine Peters. Und dann wollte ich noch wissen, was sehen Sie sich denn als nächstes an im Schauspiel, Oper? Jetzt aber ein bisschen Pause, aber vielleicht ein Festival.
Ich habe gerade überlegt, dass ich mich anmelde für ein B-Abonnement. Ja. In der Oper.
Mhm.
Und damit ich alle, also das heißt B-Premieren-Abonnement, nicht das Premieren-Abonnement, sondern das B. Und da wollte ich mich nämlich anmelden, damit ich immer die Premieren sehe.
Ja.
Ja. Und ins Schauspiel gehe ich immer, wenn ich denke, da muss ich mal hin.
Ja.
Oft. Ja. Ja. Nee, das mache ich eigentlich noch gern. Einmal Theater, immer Theater.
Ja.
So ist es.
Ja, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und ich schicke Ihnen dann auf jeden Fall die Aufnahme, auch das Interview mit Christine Peters.
Ja, das wäre nett.
Und jetzt spiele ich etwas von Leonard Bernstein.
Ah, sie.
Ja, okay. Ja. Dann vielen Dank und
Dankeschön.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Ja. So, nach dem Interview mit Ellie Lindner kommt jetzt Christine Peters, gerade Kuratorin Theater der Welt 2005. Und darüber, da steigen wir jetzt ein, in dem Sinne, wie sie dann zum Musenturm gekommen ist und überhaupt auch zum Theater.
Und dann habe ich mich beworben, habe mich in Gießen beworben, bin aber nicht genommen worden, habe dann gesagt, okay, dann baue ich auf. Habe ja schon einige Scheine gehabt in Literaturwissenschaft und habe mich dann eben für so eine Mischung entschieden und wurde dann in Frankfurt genommen und habe dann schwerpunktmäßig Theaterwissenschaft studiert, auch abgeschlossen bei Klaus Reichert dann und voilà. Dann war die Frage, was mache ich mit diesem Studium? Es gab immer so eine Zeit, wo ich dachte, ich will doch lieber Schauspielerin werden oder will doch lieber schreiben. Dann hatte ich die Idee, ich will Kritikerin werden, aber eben nicht Tageskritikerin, sondern Essays schreiben. Und habe mich dann beworben, erstmal habe ich mich beworben bei Lettre, ein Volontariat, und bei Du in der Schweiz. Beides hat erstmal auf Anhieb nicht geklappt, sondern auf Warteliste. Dann habe ich überlegt, naja, ich könnte ja promovieren. Habe mich dann um eine Promotion beworben und wollte unbedingt, das war so ein nächster Spleen quasi, wollte über Performance schreiben und nach Japan gehen. Er hatte dann auch schon zwei Professoren und so, aber es war immer noch so diese irgendwie Orientierung, Kunst ja, Theater ja, aber was genau, so die Zielrichtung wusste ich nicht. Und voilà, und dann brauchte ich Geld, ganz einfach, weil diese ganzen Bewerbungen und irgendwo hinfahren, Theater, Dramaturgie, ich habe vieles versucht so in der Zeit und dann war klar, ich habe überhaupt keine Kohle mehr, nicht mal mehr, um zu irgendeinem Bewerbungsgespräch zu fahren oder geschweige denn nach Japan zu fahren, um mir das alles mal anzugucken. Und dann bekam ich über eine Freundin einen Job im Musenturm. Und da ging es dann eigentlich los. Also erstmal Assistenz bleiben dürfen. Dann war die Frage, was mache ich mit diesem Haus? Das war ja sehr stark Tanz ausgerichtet und ich hatte überhaupt nichts für Tanz übrig zu der Zeit, sondern es war immer Performance, Theater. Mhm. Ich war eine ganz klare Tattgängerin. Ich war auch vorher nie im Musenturm. Mhm. Und Frankfurtfeste, Tatt, HR, neue Musik, das war so das, was ich so die Zirkel, in denen ich mich bewegt hatte. Und dann kam ich eben in ein Haus, wo man Tanz gefeatured hat und wo ich immer oder sehr oft gesagt habe, nee, so nicht, das geht nicht, das will ich nicht, das gefällt mir nicht. Und da heraus hat sich halt eine einigermaßen merkwürdige Beziehung entwickelt zwischen mir und meinem damaligen Chef, der einerseits wollte, dass ich bleibe, aber andererseits nicht wollte, dass ich meckere. Und damals war dann die Konsequenz, wo er sagte, dann geh doch ins Tat. Oder du machst dein eigenes erstes Projekt. Das waren so die Alternativen. Rauswurf oder selber was machen. Mhm. Und dann habe ich halt 95 das erste Projekt gemacht. Ars Erotica war das. Mhm. Also kein Thema, was ich damals selber gewählt habe, sondern das war so, da hing so in der Luft. Das sollte immer mal gemacht werden zur Erotik in der Kunst. Und ich habe dann gesagt, gut, dann mache ich das. Mhm. Und dann habe ich das Projekt ja städtisch angelegt und habe mit Kunstvereinen, mit Galerien, mit Malseen-Kino und der Uni zusammengearbeitet und dann wurde das Projekt quasi auf die ganze Stadt verteilt, weil ich damals wollte, dass das Thema auch von verschiedenen Seiten und verschiedenen Experten beleuchtet wird, die dann einfach diese Art von, na, sagen wir mal, ein interdisziplinäres Projekt letztendlich mit mir zusammen machten. Und das war ein super Erfolg. Klar, einerseits das Thema, logisch, die Leute haben uns die Bude eingerannt, aber andererseits war es von der Vermittlung her wirklich sehr erfolgreich. Ich habe dann mit Walter Baumann eine Sonderrogue rausgegeben damals. Yeah. Und das hat auf so vielen verschiedenen Ebenen super funktioniert. Und dann war ich quasi drin. Dann wusste ich auch ungefähr, was interessiert mich an der Arbeit im Theater. Einerseits interdisziplinär arbeiten, aber was heißt das? Immer die Frage, was ist denn Interdisziplinarität? Was bedeutet das denn wirklich? Also viele verschiedene Sparten nebeneinander in einem Haus zu haben, heißt ja noch lange nicht, dass es auch interdisziplinär ist, also inter, trans, plüri. Und dann habe ich immer mehr Projekte gemacht, immer mehr Symposien, und habe da versucht, so dem auf die Spur zu kommen, was Interdisziplinarität sein könnte, was es bedeuten könnte, wie man das macht, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Und wie man Themen auch durchsetzt, die quasi so ein eigenes Anliegen widerspiegeln und nicht etwas sind, was man macht, weil sich Geld anbietet, weil es wieder ein Jubiläum gibt und. Also so in diesem Spannungsfeld habe ich dann auch gestanden, viele Sachen gemacht, die ich überhaupt nicht machen wollte eigentlich, weil es wieder mal ein Jubiläum gab oder weil es Geld gab von der Stadt. Und so, wo dann die Frage war, was heißt das denn eigentlich, ein Theater zu machen? Also was bedeutet es, mit Kunst zu tun zu haben, mit Künstlern zu arbeiten? Und dass das eigentlich eine Arbeit ist, die sehr viel mehr Tiefgang braucht und weniger quasi einerseits viele Managementqualitäten, aber andererseits Management nicht als Priorität zu betrachten. Und das war immer so eine Diskrepanz letztendlich, weil Management ja in den 80er, 90er Jahren einen super Boom erlebt hat, Kulturmanagement und ich habe immer gesagt, wir machen hier Kunst und wenn sie dann noch gut organisiert ist, prima, aber das ist nicht unsere erste Priorität. Und da habe ich versucht, so eigentlich quasi an den Dingen zu arbeiten, die mich interessieren, also Künstler aufzubauen, die mich interessieren, Nachhaltigkeit zu schaffen, Kontinuität zu schaffen, so zwischen Family und Neuzugängen quasi ein gutes Gleichgewicht zu finden. So. Das ist, glaube ich, auch das, was mich am meisten interessiert. Also mit bestimmten Künstlern über lange Zeiträume zu arbeiten und auch mit Künstlern zu arbeiten, die ein großes Spektrum haben, was so eine Grenzgängerschaft zwischen Disziplinen betrifft. Das hat mich auch immer sehr interessiert, mich mit Leuten zu umgeben, die nicht nur eine Richtung haben, nicht nur einen Stil haben, sondern die wirklich mit dem Medium Theater und im Medium Theater experimentieren. Das hat dann zu Formatentwicklung geführt, also zu Strategien des Zusammenarbeitens oder auch gerade beispielsweise Sommerakademie war schon zunächst mal ein riesengroßes Fragezeichen, als Lehmann und Susanne Winnacker auf uns zukamen damals im Musanturm und gesagt haben, wir wollen gerne ein Theorie- und praxisvernetzendes Projekt starten, war schon die Frage, wie macht man das so, dass es auch beiden Seiten Spaß macht. Und das hat sich zu was entwickelt, was sehr viel künstlerischer letztendlich definiert war als das, was ursprünglich mal angelegt war. Also einerseits Workshops, Seminare, dann abends Theater gucken. Im Prinzip eine klassische Form der Zusammenarbeit zwischen einer Universität und einem Theater. Das Theater leistet die Praxis und die Universität die Theorie. Und das hat sich nach dem ersten Mal gezeigt, dass es völlig unbefriedigend war.
Welche war das dann?
Das war die erste Sommerakademie, die war, glaube ich, 98. Das Thema, was ist das Thema? Ah doch, der Schauspieler als musikalischer Körper, genau. Und dann haben Regisseure und Schauspieler Kurse gegeben und praktische Kurse und Theoretiker, international Theoretiker haben ihre Seminare gegeben. Und dann hat man abends Theater geguckt. Und dann hat sich das aber nicht wirklich aufeinander zubewegt. Man hatte zwar Theorie und Praxis, genauso wie man in einem Theater Tanz, Theater und vielleicht noch bildende Kunst hatte. Aber quasi diese Verwebung von Diskursen untereinander, die war nicht herstellbar. Weil es auch dann so war, dass die Leute, die in die Schauspielseminare gegangen sind, waren entweder Schauspieler. Die in die Theorie gegangen sind, waren im besten Fall noch, sagen wir mal, Künstler, die sich auch mit Theorie befassten, aber eigentlich waren es dann doch Leute, die akademische Studiengänge gemacht haben. Das heißt, es war so ein Nebeneinander von viel Arbeit und viel Programm, aber es blieb danach die Frage, wie kriegt man tatsächlich, also immer wieder, wie kriegt man so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit hin, so dass Leute auch da sitzen, die auch quasi gleichberechtigt beide, sagen wir mal, beide Felder können. Mhm. So. Und daraus haben sich dann immer weitere quasi Entwicklungen innerhalb der Sommerakademie ergeben, über die Jahre, wo man immer geguckt hat, wo steht man jetzt, was ist die nächste Fragestellung an so einer Akademie, eigentlich als eine Art Utopie auch, des sozusagen gleichberechtigten und gleichberechtigten Zusammenarbeitens von Leuten, die auf verschiedenen Ebenen professionell agieren und denken können. Mhm. Und da heraus ist dann letztendlich, nachdem ich dann mich ein bisschen beschäftigt habe mit, ich habe damals zum Beispiel Hans-Ulrich Obrist, einer der so meiner Meinung nach agilsten Kuratoren international, hat ein Buch geschrieben, Delta X, und da kommen so Fragestellungen nach, der Kurator als Katalysator oder eine Enthierarchisierung von Kunstpraxis und Theorie. Und da kam zum Beispiel diese Idee des Invite-to-Invite her, dass zu sagen, dieses, der Kurator ist nicht der, der weiß, wo es lang geht und über den letztendlich die Künstler auch ihren Platz auf dem Markt finden, sondern im Prinzip die Frage nach anderen Handlungsmöglichkeiten in der Kunst. Die Frage zum Beispiel, was passiert, wenn ich meine kuratorische Arbeit so öffne, dass andere Impulse reinkommen über eine Carte Blanche oder über Projekte von denen, die ich nicht selber bestimme und mir nicht selber ausdenke. Mal ganz platt gesagt. Das war so die erste Idee, dass wir letztendlich bei der letzten Sommerakademie, da habe ich zum ersten Mal auch nicht mehr mit der Uni gearbeitet, sondern zwei externe Kuratoren eingeladen, Florian Malzacher und Martin Spangberg, mit denen dann diskutiert, dass wir die Kandidaten, die quasi auf unserer Wunschliste stehen, bitten, ob sie sich vorstellen könnten, sich jemanden zu suchen, mit dem sie immer schon mal arbeiten wollten, aber nicht so eingespielt sind, dass da quasi alles von vornherein schon gesettelt ist, sondern ob sie sich auch vorstellen könnten, in so einen Risikoraum zu gehen. Möglichst auch mit Partnern aus anderen Disziplinen, aber deren Arbeit sie gut kennen, das ist eigentlich die Grundbedingung gewesen, mit denen sie aber noch nicht so viel Arbeitserfahrung haben und sich da wirklich auch auf ein neues Terrain gemeinsam einlassen, was sehr viel Vorbereitung und Verantwortung von deren Seite natürlich bedurfte. Und voilà, und das hat eigentlich dazu geführt, dass alleine schon dadurch, dass quasi diese Workshop-Labor, wie immer man das nennen mag, Profil, dass das schon so disparat angelegt war, hat das auch bedeutet, dass diejenigen, die in diese Workshops gehen wollten, auch quasi etwas mitbringen mussten, sollten, was auch heterogen oder disparat war in ihrer künstlerischen Praxis oder in ihrer theoretischen Praxis. Und da haben wir nach Leuten gesucht, die sehr viel professionelle Erfahrung auf verschiedenen Disziplinen oder Terrains hatten. Mhm. Und das war eigentlich so zum ersten Mal, dass ich dachte, das macht Sinn. Das ist jetzt eine Sommerakademie, die macht echt Sinn. Mhm. Und da gab es zeitgleich noch ein Projekt, was ich entwickelt hatte, nämlich das Porträt, wo auch die Frage war, künstlerisches Arbeiten, Aufgeschlossenheit zu anderen Disziplinen, Biografie als Thema, wie entwickelt sich ein Künstler, wie arbeitet er und von welchen Dingen ist er beeindruckt, beeinflusst und wie entsteht eigentlich ein Kunstwerk? Mhm. Und da habe ich eben angefangen, Leute einzuladen, die für mich sehr exemplarisch waren für eine interessante, experimentelle Theaterarbeit einerseits, aber die sich auch immer sehr offen und experimentell ihrem eigenen Medium gegenüber erwiesen haben. Und die auch sich nicht gescheut haben, immer andere Verbindungen einzugehen. Mhm. Und da habe ich eben jetzt zuletzt Tim Etchells eingeladen, der einfach ein großartiger Grenzgänger zwischen verschiedenen Disziplinen von Hörspiel über interaktive Installationen, Film, dann natürlich seine ganze Schriftstellerei und das Theater machen. Und ihn gefragt, was hat dich beeindruckt, welche Künstler interessieren dich und könntest du dir vorstellen, quasi so eine Art Feldbegehung zu machen und ein Projekt zu machen, was du nicht kuratierst in dem Sinne, weil das brauche ich nicht, kann ich jederzeit haben,
ja.
Aber wo es dann auch um eine Art Selbstdarstellung geht. Einerseits zu zeigen, was sind die Dinge, die mich wirklich berührt haben oder wer sind die Künstler, die mich beeinflusst haben und das versuchen auch zu reflektieren innerhalb dieses Porträts. Und das hat er sehr schön gemacht, weil er tatsächlich dann auch sich in so einen Risikoraum reingewagt hat und hat mit den einzelnen anderen Künstlern dann Projekte gemeinsam gemacht, die auch dort dann zur Uraufführung kamen, wo man wirklich nicht wusste, was kommt dabei raus. Und das war super spannend, weil sich hier gezeigt hat, so der Wunsch des Kurators nach, so die Suche nach Differenz oder die Frage, was heißt Interdisziplinarität oder so die einzelnen Fragestellungen, wie er die umgesetzt hat einerseits und andererseits aber auch eines sehr schnell klar wurde, nämlich die Tatsache, dass obwohl man glaubt, dass man eine bestimmte Nähe hat zu anderen Leuten oder zu anderen Künstlern, wo man glaubt, dass ganz ähnliche Fragestellungen in eine ganz ähnliche Art und Weise übersetzt werden, eins ganz entschieden klar wurde in diesen Zusammenarbeiten, nämlich die Differenz und die jeweils ganz unterschiedliche Herangehensweise oder auch ganz unterschiedliche Art, wie man eine Fragestellung beantwortet. Und das wurde ganz schnell klar. Und das war hochspannend für alle Beteiligten zu sehen, wie gewaltig doch letztendlich bei aller Sympathie und bei allen Ähnlichkeiten dann doch die Unterschiede in der Arbeitsweise und in der Art, wie man bestimmte Fragen beantwortet sind. Zum Beispiel Jérôme Bell mit Tim Etchells gemeinsam haben gemerkt, sie würden bestimmte selbstgestellte Fragen völlig anders beantworten, jeweils, und zwar diametral anders, zum Teil. Und das war hochspannend, das zu verfolgen und zu sehen, wie dann sozusagen so ein bestimmter Wunsch oder ein bestimmtes Ideal, alle Künstler dieser Länder vereinigt euch und jetzt arbeitet ihr, es gibt keine Probleme, weil ihr euch ja alle mögt. Und das war irre spannend. Und das interessiert mich auch so an der Arbeit, dass quasi doch ein bestimmtes Risiko und eine bestimmte Offenheit und Bereitschaft da ist, an sowas wie Differenz zu arbeiten oder auch an sowas wie kontinuierlichem Experiment zu arbeiten.
Und das hat sich im Rahmen dann der als künstlerische Leiterin des Sorturms entwickelt, indem während der durch die Sommerakademien in dem Sinne Formate auch entwickelt
werden. Ja, also das Formate entwickeln, also
Porträt als auch die
Porträt war so ein Format,
ja.
Sommerakademie war so eins, dann Plateau.
Ja.
Die Plattform für junge Theaterregie war ein anderes Format. Dann natürlich überhaupt auch, wie andere Kollegen auch, also kein neues Format, aber dass man Residenzen anbietet. Dass man immer wieder auch über Vorträge und Symposien bestimmte Themen reflektiert, also auch eine thematische Ausrichtung oder eine thematische Fokussierung, die begleitend quasi zum Programm lief. Und natürlich auch so ein Versuch, eine Art Identität oder Publikumsidentifizierung mit bestimmten Künstlern über die Jahre aufzubauen. Also eine Art Verschworenheit letztendlich vielleicht oder das, was mich damals eben beeindruckt hat und was fast nicht mehr funktioniert, weil die Zeiten sich einfach geändert haben. In den späten 80ern, frühen 90ern eben das Tat-Programm, was ja damals sehr auf bestimmte Künstler fokussiert war und dann über die Daimlerstraße sozusagen neue Experimente auch wieder reinkamen, die dann auch wieder eine neue Mischung erzielt haben, aber doch eine sehr klare Ausrichtung auf bestimmte Künstler, die regelmäßig wiederkamen, wo man also auch sehen konnte, wie haben die sich entwickelt, was ist da passiert, wo stehen die jetzt, Medienwechsel zum Teil zu beobachten, und das fand ich immer sehr wichtig. Weil, als ich damals studiert habe, musste man sich ja an irgendetwas reiben. Du konntest ja nicht, oder vielmehr fand ich es immer wichtig, dass man über einen ganzen Zeitraum von der Wiederkehr des Gleichen sozusagen oder des gleichen Künstlers auch schauen konnte, wie entwickelt sich eine Biografie oder Fragestellung. Mhm. Vielleicht bei einer Arbeit gemerkt hat, die Fragestellung hat sich nicht richtig verankert in dem Stück, mhm, aber vielleicht bei der nächsten Arbeit merkte, aha, da hat jemand ganz konsequent an der Fragestellung gearbeitet und jetzt auch geschafft, die so umzusetzen, dass man sagt, fantastisch. Mhm. So etwas, also so viele unterschiedliche Dinge überprüfen zu können über eine längere Zeit.
Das heißt, dann muss man auch bereit sein, Künstler über eine längere Zeit zu begleiten.
Ja, finde ich wichtig. Also genauso wie es natürlich auch wichtig ist, immer wieder neue Gesichter zu präsentieren und auch manchmal so das Feld ein bisschen zu stören und ein paar Störfaktoren reinzubringen, die was völlig anderes machen. Aber das hat ja auch zum Beispiel bei bestimmten Künstlern hat das ja auch funktioniert, dass die Leute sagen, ach, der kommt wieder, den haben wir doch gesehen, das war doch toll, da gehen wir wieder hin und sich dann auch wirklich drauf eingelassen und dann sozusagen auch zu Partnern geworden sind, weil sie nun eine bestimmte Vorerfahrung hatten und weil sie eben auch quasi mitdiskutieren konnten über die Jahre. Und sich da auch entsprechend eine Kenntnis erarbeitet haben. Hm. Und das ist was in gerade jetzt in den letzten Jahren, wo diese ganze Hysterie mit den leeren Theatern, was ja auch faktisch stimmte, kam und dieses permanente Getriebensein von immer wieder neue Ideen, neue Gesichter, noch mehr Angebot, noch mehr verrückte Labels und Logos erfinden, damit man die Leute irgendwie in die Bude kriegt. Und diese totale Unruhe und auch Hysterie in solchen Häusern, das finde ich ausgesprochen bedenklich und unproduktiv. Wenn man sich so quasi dann tatsächlich von den Zahlen und Fakten und Finanzen jagen lässt und sich dann auch verliert, weil man dann auch nicht mehr weiß, warum mache ich ein Theater? Bin ich jetzt eigentlich ein Veranstalter, der quasi eine Dienstleistung vermittelt, oder bin ich jemand, der tatsächlich auch ein Profil zeigt, eine Kontur zeigt, an der man sich reiben kann? Hm. Sozusagen eigentlich vielmehr sozusagen als Gesprächsangebot und als letztendlich auch als eine Art partnerschaftliches Gesprächsangebot, wenn du so willst, weil ein Publikum wächst an den Sachen. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann lenkt man das Publikum ab.
Ja, Theater der Welt. Warum macht man Theater? Hiermit verabschiedet sich am Mikrofon Felicia Herrschaft. Das Gespräch gerade war mit Christine Peters, die jetzt eben Theater der Welt Kuratorin ist 2005 und Sommerakademie im Musorturm ist jetzt wieder im August. Das Programm kann man dann dem Musanturm entnehmen.